Willkommen zu Kreisab Allee und zur nächsten Episode rund um die Olympischen Spiele 2024. Zwar ohne Stimmen der Beteiligten, aber mit umso mehr Analyse. Garantiert mit maximalem Einsatz und zusammen mit der Handballwoche. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha Staat.
Mann, so starten wir in die nächste Folge von Kreisab Allee. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt, hier bei unserem Blick auf alles, was im Handball in Frankreich aktuell so los ist, genauer gesagt in Paris, in der Halle 6, im Pariser Süden. Und bei mir ist Olaf Bruchmann von der Handballwoche. Sagst du auch Mann?
Ich mach's mal französisch, oh la la, sage ich.
Leider haben die deutschen Frauen mit einem verloren gegen Dänemark. Ja, gegenüber sitzt die Kollegin Desiree Krause von der Sportschau und die fand das äußerst amüsant, habe ich gerade den Eindruck gehabt. Nicht das Ergebnis natürlich, weil wie gesagt die deutschen Frauen leider mit einem Tor verloren haben gegen Dänemark in einem Spiel, Olaf, wo ich glaube, heute war Dänemark eigentlich fällig.
Ja, das finde ich auch und das ist so bitter, dass man wieder mit einer Niederlage dasteht und wieder sagt, toller Kampf, gut gespielt, aber eben verloren. Wir sind im Hochleistungssport und ja, das ist einfach nicht richtig und schade. Und Dänemark war heute echt zu knacken, gebe ich dir recht.
Wir fangen hinten an diesmal, weil es gab diese letzte Situation, wenige Sekunden vor Schluss. Jenny Behrendt, wir schauen mal gerade auf ihre Statistik, 6 von 8, hat ein tolles Spiel gemacht. Von außen 5 von 7, ist auch absolut in Ordnung. Sie hat den ersten liegen lassen und halt den letzten. Und ich habe in der Mixzone mit ihr gesprochen, sie hat gesagt, mir haben die Nerven geflattert. Das hat sie eiskalt so gesagt. Sie hat gesagt, sie ist nicht richtig ausgesprungen, sie ist hektisch geworden. Sie hat nicht lange genug geguckt, was Sandra Toft im Tor auch macht. Und sie hat natürlich in ihre favorisierte Ecke geworfen, nämlich rechts unten. Und Toft hat das gerochen und hat das Ding dann gehalten, sonst wäre es ein Punkt gewesen. Ich finde es aber unfair, wenn jetzt irgendwelche Leute aus der Ecke kommen und sagen, ja, den muss Behrendt natürlich machen. Ja, darüber kann man diskutieren. Und natürlich ist sie wahrscheinlich kein, und das weiß sie auch selbst, absolute Weltklasse rechts außen. Sie ist eine gute Spielerin, hat in der Champions League auch eine tolle Saison gespielt und hat mit Bietigheim das Finale in der Königsklasse erreicht. Und natürlich sind die Außen von Dänemark absolute Spitzenklasse. Ich finde aber erstmal, sie spielt ein tolles Turnier. Und wenn sie vorher nicht 6 Dinger macht, dann ist Deutschland nie in der Situation, am Ende noch einen Punkt zu holen. Das würde ich gerne an der Stelle betonen.
Absolut, du hast alles erwähnt, was ich hier auch hätte sagen wollen. Hervorragend. Ich habe mit Jenny nicht direkt gesprochen, aber ich finde es sehr, sehr gut, dass jemand so klar nach einem Spiel und nach dem vermeintlich entscheidenden Wurf, oder nicht nur vermeintlich, nach dem entscheidenden Wurf, den er eben nicht zum Unentschieden geführt hat, so klar analysiert. Also das spricht ja auch für sie, wie klar sie im Kopf ist, wie strukturiert sie ist. Es tut mir fast leid, weil sie wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Und die Mannschaft und sie hätten einfach einen Punkt auch verdient.
Jetzt können wir natürlich das Ganze auf die eine Szene runterbrechen. Das hat gefehlt, dieses eine Tor, logischerweise. Aber es gab ja auch zwischendurch Situationen, wo man hätte denken können, das lief nicht gut für Deutschland. Fangen wir mal ganz vorne an, weil wir jetzt eben hinten angefangen haben. Erstmal in der Startausstellung Annika Lott, das erste zusammen mit Xenia Smietz im Mittelblock. Ich will nicht sagen, dass ich das gefordert habe, es war zumindest mein Wunsch, weil ich den Eindruck hatte, dass es besser funktioniert hat. Emily Burke hat dann auf der Halbposition gedeckt und im Angriff kam im ersten Durchgang Julia Maithof. Wie hat dir das gefallen?
Es hat mich überrascht und wir haben Markus Gaugisch auch gerade gefragt, wie er denn dazu kam und er hatte gesagt, er wollte Dänemark auch überraschen. Der Subtext so ein bisschen dahinter ist ja einfach auch, Emily Burke hat noch nicht wirklich gut funktioniert in diesem Turnier und ich finde die Reaktion von Markus Gaugisch absolut korrekt, Xenia Smietz dann auf die rückraumlinke Position zu ziehen und Annika Lott in die Mitte, Julia Maithof rechts. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert, finde ich, so 40, 45 Minuten lang. Und dann merkte man einfach, dass auch ein bisschen die Kraft nachgelassen hat. Vor allem bei Annika Lott fand ich in der Mitte, da war nicht mehr die Durchschlagskraft. Aber um auf den Anfang zu kommen, gute Startformation, gute Deckungsvariante, dass eben Xenia Smietz auch Mitte deckt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und die Dänen haben auch sich ganz schön die Zähne ausgebissen am Anfang.
Nicht nur am Anfang, auf das ganze Spiel gesehen, 16 Turnover, bei Dänemark genauso viele übrigens wie bei der deutschen Mannschaft, das nur zum statistischen Vergleich. Du hast gesagt, am Ende hat ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt. Ich hätte mir da vielleicht für ein paar Minuten nur nochmal Viola Leuchter gewünscht, auch wenn natürlich am Ende das Ding super knapp war, gar keine Frage. Aber das ist eine, die vielleicht auch die dänische Deckung dann ein bisschen auseinanderzieht, weil sie halt auch mal aus 10 Metern ein Tor werfen kann.
Viola hat sich auch warm gemacht, das habe ich beobachtet. So 48., 50. Minute ist hinter der Bank auf und abgelaufen. gelaufen und wollte noch mal in den Rhythmus kommen. Ich kann aber Markus Gaugisch da auch verstehen. Also wir wissen ja, dass Viola noch nicht bei 100% wieder ist. Und dann in so einem Spiel in die Crunch-Time reinzukommen, vorher keine Minute auf der Platte gestanden zu haben, da kann ich verstehen, dass Markus vielleicht ein bisschen gezögert hat. Und Julia Meithoff hat ja auch ein gutes Spiel gemacht, das muss man auch sagen. Ja, wie gesagt, man hätte natürlich hinterher, kann man sagen, noch mal Viola bringen können. Ich kann aber verstehen, dass er es nicht gemacht hat.
Es gab mehrere Phasen in diesem Spiel. Auch wenn die deutsche Mannschaft zu Beginn gut gespielt hat, gab es nach einem Führungstreffer direkt einen 0-3-Lauf. Dann gab es Mitte des ersten Durchgangs oder sagen wir mal von der 18. bis 23. Minute ganz konkret einen 0-4-Lauf. Im zweiten Durchgang gab es nochmal eine ähnliche Phase mit einem 1-7-Lauf, auch 0-3 und 0-4. Das waren die Phasen, an denen man das eigentlich mehr oder weniger festmachen kann.
Kann man auf jeden Fall. Und gerade wenn wir hier auf das Scoreboard gucken, hat mir die Nummer 32 von Dänemark, Mia Höljund, super gut gefallen. Eine Spielmacherin, unfassbar dynamisch, die genau immer erkannt hat, wo die Schwachstellen in der Mitte der deutschen Abwehr sind. Das war schon richtig gut, was die da gemacht hat. Und dann hatten wir natürlich auch leider nur eine mittelprächtige Torhüterleistung. Bis auf den 7 Meter, den Katharina Filter zu einem sehr guten Moment hält, war sie eben nicht so der Rückhalt, um der deutschen Mannschaft nochmal neue Impulse und so einen Push zu geben. Das fand ich schade.
Sie hat mir gesagt dann hinterher in der Mixed Zone, dass es für sie gut war, das Spiel für ein paar Minuten nochmal von außen anzugucken, um ein anderes Gefühl dafür zu entwickeln. Ich hätte gedacht, vielleicht nimmt er sie 5 bis 10 Minuten früher schon mal runter. Es gibt übrigens dann bei den Männern durchaus mal den Fall, dass Andy Wolf in Spielen verhältnismäßig früh rauskommt. David Speth kommt rein und Wolf ist dann ab der zweiten Hälfte überragend. Der Wechsel kam mir etwas zu spät.
Ja, auch da ist natürlich hinterher, ist man da immer schlauer. Wie gesagt, die Torhüterleistung insgesamt der Deutschen ist nicht besonders. Wir sind bei 26%. Die Quote von Katharina, 32 Schüsse, 10 Paraden, die sie dann hat, klingt ganz gut. Aber es waren so die entscheidenden. Andi Thiel hat mir mal gesagt, es kommt nicht darauf an, wie viele Bälle du hältst, sondern welche Bälle du hältst. Und das ist eigentlich für einen Torhüter schon ganz wichtig, dass du eben, wenn es minus 1 steht, mal einen wegnimmst, um der Abwehr dann zu signalisieren, ich bin da, ich bin für euch da. Wenn ihr jetzt vorne einen macht, steht es unentschieden.
Übrigens auch von Anfang an gespielt offensiv hat Lisa Antl am Kreis, die, wie ich finde, das relativ gut gemacht hat. Jetzt war Julia Behnke am Ende 2 von 2. Ich habe aber trotzdem den Eindruck, dass das Offensivspiel, also das 6 gegen 6, das klassische Offensivspiel, bei der deutschen Mannschaft mit Julia Behnke über den Kreis nicht so gut funktioniert, weil Lisa Antl Sperren besser halten kann, weil sie ballsicherer ist sozusagen. Also die Pässe nimmt sie besser auf als Julia Behnke. Wenn dann beispielsweise Annika Lott oder Xenia Smietz heute versucht haben, Behnke zu bedienen, dann ist das ein oder andere Mal schiefgegangen, weil Antl einfach eine andere Art von Spielerin ist, auch wenn ihre Quote jetzt 1 von 2 war.
Das stimmt, aber Lisa Antl wurden, glaube ich, auch 2-mal eine Sperre weggepfiffen. Da stand sie dann eben nicht ganz sauber. Und da sind wir wieder bei diesen kleinen Nuancen, den Unterschieden zur Weltklasse. Es waren 2 Turnover oder dann Gegenstoß zu zweite Wellen, die ein bisschen wehgetan haben, weil wir da gerade dran waren, das Spiel auszugleichen oder weiter zu verkürzen.
Schauen wir mal auf weitere Statistiken auch. Bei Dänemark, du hast Mia Højlund eben schon angesprochen, 7 von 10, die hat wirklich überragend gespielt. Rikke Iversen am Kreis, die hatte auch relativ viel Platz.
Ja, die hatte super viel Platz und auch im Zusammenspiel mit Højlund war das natürlich klasse. Da waren so ein paar No-Look-Pässe dabei, diagonal durch die deutsche Abwehr, das war schon herausragend. Und wir reden ja auch immer davon, dass Dänemark, Schweden, Norwegen oder Frankreich Weltklasse sind. Das ist eine Stufe, wo die deutsche Mannschaft hinkommen möchte. Und ich finde, heute haben sie bewiesen, dass sie den Schritt auf die Weltspitze zugemacht haben, dass sie weiterhin verkürzen können. Man muss allerdings auch sagen, dass Dänemark heute auch eine Menge Fehler gemacht hat. Ich fand wirklich, das ist deine Eingangsfrage ja auch gewesen, die waren heute schlagbar.
Ja, 16 Turnover habe ich ja eben gesagt, genauso viele wie bei der deutschen Mannschaft. Wieder die Nuancen, das Wort hast du gerade in den Mund genommen, das passt eigentlich relativ gut. Ja, oh la la. Gut, dass Desi Krause gerade telefoniert und nicht erneut über unsere schlechten Witze lachen muss. Aber Spaß beiseite, gerade führt übrigens Norwegen mit 9-6 gegen Slowenien. Ja, nochmal ein finales Fazit zu dem Spiel, bevor wir schauen, wie die Gruppenkonstellation ist.
Ein sehr gutes Spiel. Ich habe mit Emily Böll gesprochen. Die hatte noch leuchtende Augen, obwohl wir eben verloren haben. Und sagte, geiles Spiel, tolles Tempo, tolle Tore, große Emotionen, super Kampf. Eigentlich alles, was den Handball ausmacht. Und eine Halle, die war unglaublich stimmungsvoll. Dieser Dezibel-Messer hat, glaube ich, bis 130 ausgeschlagen. Ich habe mal nachgeschlagen, das ist ungefähr die Lautstärke eines Düsenjets. Also diese kleine Halle Arena Süd mit 5.800 Zuschauern, die kann schon richtig was. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Aber, es kommt ein Aber, ich finde, dass die deutsche Mannschaft auch ein bisschen zufrieden ist in der Niederlage. Ja, wir haben gut gespielt, aber wir haben nicht gewonnen. Irgendwie hätte ich mir noch ein bisschen mehr Ärger gewünscht.
Okay, ja, ist ja kein Problem, das kann die Handballwoche ja so schreiben.
Machen wir am Dienstag.
Ja, dann ist natürlich das Turnier noch nicht gelaufen für die deutschen Frauen, weil dann schlagen sie an dem Abend ja Frankreich überraschend im Viertelfinale. Aber wir wollen nicht unken. Wir wollen konkret auf die Gruppenkonstellation schauen. Ich glaube, heute bei Norwegen gegen Slowenien brennt nichts an. Die Norwegerinnen wollen ja auch mit Eiltempo zumindest Platz 1 oder 2 irgendwie sicher machen. Das ist ja gar keine Frage. Dann haben wir folgende Spiele am letzten Spieltag. Schweden gegen Slowenien. Schweden muss das gewinnen, um Gruppensieger zu werden. So, da fangen wir schon mal an. Ja, also die müssen das Spiel für sich entscheiden, hoffe ich zumindest. Ich schaue gerade nochmal auf die Tabelle. Ja, müssen sie, wenn sie Gruppensieger werden wollen. So, das ist mal das Erste. Das wäre natürlich sehr gut für die deutsche Mannschaft, wenn Slowenien dann nichts mehr reißt. Dann haben wir noch das deutsche Spiel gegen Norwegen. Es könnte sein, dass für Norwegen dann schon klar ist, welche Platzierung sie haben. Und solange die nicht gegen Frankreich spielen, ist ihnen wahrscheinlich alles egal. Und am Ende Dänemark gegen Südkorea. Und ich glaube beim besten Willen nicht, weil Dänemark ist so eine ausgeglichene Mannschaft, dass Südkorea da eine Chance hat, dieses Spiel zu gewinnen. Ich bin optimistisch, was Lille angeht, auch wenn ich mich immer noch ärgere über diese verpasste Chance heute.
Ja, wenn wir aber jetzt schon mal einen Strich drunter machen nach 4 Spielen, dann ist ja doch wirklich ein Aufwärtstrend bei der deutschen Mannschaft zu erkennen. Und ich habe immer noch so das Gefühl, dass dieses erste Spiel gegen Südkorea so ein bisschen nachgehangen hat. Dann natürlich dieser Kantersieg gegen Slowenien, das war wirklich gut und das war so ein bisschen der Knoten, der geplatzt ist. Das hat Emily Berg eben auch nochmal extra erwähnt. Aber ich gebe dir recht, also gegen Norwegen, auch mit einer sehr guten Leistung finde ich, dass Norwegen doch noch mal eine Spur besser ist. Und Markus Gaugisch hat es uns gerade auch gesagt, das ist Weltklasse im Quadrat. Ich habe bei aller Liebe und bei allem Respekt für die deutsche Mannschaft da wenig Fantasie, dass wir Norwegen schlagen sollten.
Och, Olaf. So, jetzt schauen wir zu den Männern und schauen auf die Gruppenkonstellation. Und das ist richtig, richtig heftig. Deutschland ist aktuell Tabellenführer. 4 Punkte, Kroatien direkt dahinter, dahinter Spanien und Slowenien. Alle 4 Punkte. Die Schweden haben mächtig Druck auf dem Kessel. Momentan nur 2 Zähler und abgeschlagen Japan. Gehen wir davon aus, dass Japan keinen Punkt mehr holt. Es kann am Ende theoretisch ja sogar einen Fünfervergleich geben. Aber nicht unwahrscheinlich tatsächlich, ist ein Vierervergleich. Und da muss die deutsche Mannschaft höllisch aufpassen.
Absolut. Und wir wissen ja auch, dass Spanien so ein bisschen ein Angstgegner der deutschen Mannschaft ist. Diese Mannschaft liegt uns einfach nicht. Das haben die Ergebnisse zuletzt auch immer wieder bewiesen. Ich glaube aber, dass mit einer wirklich guten Leistung, mit einer konzentrierten und vor allem konstanten Leistung auch Spanien zu schlagen ist. Und dann kommt Slowenien ja am, wann ist es, Sonntag, als letztes Spiel. Das sollte dann hoffentlich kein Problem sein. Und ja, dann werden wir sehen. Die Qualifikation fürs Viertelfinale, da mache ich mir eigentlich keine Gedanken. Es geht eher dann um die Platzierung, in welcher Reihenfolge wir dann da weitergehen.
Slowenien hat Kroatien geschlagen, wir haben gegen Kroatien verloren.
Das ist richtig, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das ist natürlich auch immer ein ganz besonderes Spiel für die Slowenen, dass sie den großen Bruder da irgendwie ärgern wollen. Das, ja, will ich nicht überbewerten.
Okay, du bist optimistisch, was das Viertelfinale angeht. Wenn ich dich richtig verstanden habe, Spanien Angstgegner, Niederlage. Slowenien liegt uns, das heißt Deutschland gewinnt das Spiel, am Ende 6 Punkte. Damit könnte man tatsächlich dann Zweiter werden, je nachdem wie die anderen Mannschaften spielen. Wahrscheinlich ist eher Platz 3 und, das ist der absolute Hammer, Schweden könnte in der Vorrunde rausfliegen.
Ja, Schweden hat bisher überhaupt nicht gut performt, hat auch Jim Gottfriedsson verloren mit Foul, blauer Karte und da brennt wirklich die Hütte in Schweden, ja.
In Frankreich übrigens auch. Das letzte Tor von Ludovic Fabregas gegen Ägypten war dermaßen irregulär, dass es eigentlich nicht zu übersehen war. Aber dadurch haben sie einen Punkt geholt. Sie haben jetzt zweimal auch im Kader getauscht. Einmal Rick Min kommt rein und ich glaube auch Nicolas Tonnard. Das heißt, da verändert sich sehr viel in der Statik der französischen Mannschaft. Der Druck natürlich da enorm, aber Ägypten gefällt mir sehr, sehr gut. Eine ganz, ganz gefährliche Mannschaft, die ich persönlich im Halbfinale sehe. Fast egal, gegen wen die im Viertelfinale spielen. Sehr, sehr gefährliche Mannschaft. Mal gucken, was da noch passiert. Olaf, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Das soll es dann gewesen sein mit der heutigen Ausgabe. Die nächste gibt es natürlich schon morgen, ihr wisst das. Und zwar könnt ihr alle Informationen bekommen auf Facebook, Twitter, YouTube und Instagram, wenn ihr einfach nach Kreis absucht. Und dann hören wir uns morgen an gleicher Stelle wieder wie gehabt. Bis dann. Tschüss.